Nadelneu, der Vinyl-Podcast mit Max und Flo.
Ja, und damit, ja, hallo zu dieser Folge. Herzlich willkommen natürlich auch an Max.
Grüß euch. Willkommen zur neuen Folge.
Und ja, wir haben für diese Folge, das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Unterfangen hier. Wir wollen uns nämlich heute der German Vinyl Challenge stellen, zu der wir auch glücklicherweise eine Frage beisteuern konnten. Und ja, das Konzept oder ja, wie das abgelaufen ist, ist wie folgt. Viele ja, Content-Creator aus der Vinyl-Szene haben Fragen eingereicht bei dem lieben Timo, besser bekannt eigentlich als Vinyl und. Der macht auf YouTube und Spotify, findet man unter diesem Namen sofort. Also einfach eingeben Vinyl und ihr findet den sofort. Da wird das auch nochmal theoretisch nochmal ausführlicher erklärt. Und dem wurden, ich glaube, insgesamt waren es 32 Fragen, oder Max?
Ja,
32.
Ich glaube schon.
Ich glaube 32 Fragen, genau, wurden ihm zugeschickt, die man alle mit einem Album oder einer Platte, besser gesagt, ja, beantworten kann. Und davon wurden dann 18 Stück ausgewählt, per Zufall. Und somit jetzt stellt es die Vinyl-Challenge dar, die alle zu beantworten. Und das wollen wir heute soweit machen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine der Folgen, auf die ich mich am meisten gefreut habe bis jetzt.
Ja, definitiv.
Also das ist schon wirklich eine coole Idee. Also da auf jeden Fall nochmal danke, Timo, dass wir da auch so dabei sein konnten und da auch ja, kontaktiert wurden. Und ja, freut uns sehr. Ich habe den Livestream zwar nicht verfolgen können, aber auf YouTube dann das Video, ich glaube, ja, fast 2,5 Stunden oder so angeschaut. Also es war wirklich eine sehr, sehr, sehr lustige Runde teilweise da. Genau. Ich will aber ganz kurz noch, Max, bisschen noch aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar, wenn wir ja schon hier im Podcast wieder zusammen sind, dann müssen wir natürlich, nachdem wir uns ja schon als Kendrick Lamar-Fans geoutet haben, schon mehrere Male, zu diesem unglaublich wunderbaren Ereignis äußern. Und zwar, was war da los, Max, mit dem Kendrick, dem K-Dot?
Der K-Dot, ja, also Metro Boomin und Future haben ein neues Album gedroppt zusammen, wo auch das ein oder andere Feature mit dabei war und da unter anderem auch komplett unerwartet meiner Meinung nach der liebe Kendrick Lamar war vertreten mit ein paar Bars und das, was er da abgefeuert hat, hat den ein oder anderen US-amerikanischen Rapper nicht unbedingt erfreuen lassen. Um genau zu sein, den lieben J. Cole und den Drake. Die haben dann nämlich...
Hat den ein oder anderen amerikanischen Rapper auf sein Fahrrad schwingen lassen. Auf dem Weg ins Studio.
Ich habe den ganzen Wortlaut jetzt nicht. Es geht eigentlich prinzipiell um eine Line hauptsächlich, die im Internet ganz hoch gehandelt wird. Und zwar ist das die Big Three Line. Ich bin mir jetzt über den Hintergrund gar nicht mehr so ganz bewusst, aber ich glaube, dass es mal eine Zeile von Drake gab, wo es darum geht, ja, dass Hip-Hop eine Big Three hat, bestehend aus Drake, J. Cole und aus Kendrick Lamar. Und Kendrick Lamar hat in dem Song auf dem Album von Metro Boomin und Future darauf geantwortet, um es jetzt mal frei zu übersetzen.
Endlich mal. Also es geht ja schon seit eigentlich einer ganzen Dekade so. Es ist ja eigentlich ein offenes Geheimnis gewesen, dass das so, ja, dass mal das immer wieder da so kleine Unstimmigkeiten bei den beiden, vor allem bei Drake und Kendrick so waren. Und es war aber nie, es war immer so dieses, ja, was heißt langweilige, aber immer dieses bloß gestichelt so. so Lines, die man quasi ohne Name-Dropping oder so hin und wieder mal hatte oder irgendwelche Provokationen. Und jetzt ist es endlich mal ein offenes Gefecht sozusagen. Also hoffentlich, solange, ich hoffe mal nicht, dass die beiden schon K.O. sind.
Nee, hoffentlich noch nicht. Um die Zeile so noch frei zu übersetzen, es geht sozusagen darum, dass Kendrick antwortet, was für eine Big Three, es gibt nur Big Me. Also er stellt sich nochmal mit der Zeile natürlich deutlich über die anderen beiden. Was eine interessante Frage ist, ob er das machen kann. Ja, ja. Also im Allgemeinen, für uns zwei safe.
Ja, das ist ein Fakt.
Aber ich glaube, dass es schon eine Rap-Zeile ist, die sehr polarisiert, weil ich glaube, viele, wenn es um diese GOAT-Frage geht, Drake mit reinwerfen, den Kanye West natürlich, vielleicht als Außenseiter-Chance vielleicht auch einen J. Cole als GOAT mit reinnehmen oder auch Leute wie ein Lil Wayne maybe. Aber mit der Zeile stellt sich Kendrick schon deutlich über die anderen beiden drüber. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung das geht und was für eine Antwort kommen wird. Also ich meine, kann ja nicht sein, dass die jetzt da keine Antwort mehr droppen. Also ich hoffe, da haben wir ein kleines Gefecht vor uns.
Vor allem der ganze Verse von Kendrick war ja von Anfang bis Ende eigentlich nur wirklich hochqualitative Zeilen. Also es war, ich habe mir da eine Analyse nochmal angeschaut, weil als als Nicht-Native-Speaker sozusagen, versteht man wirklich manche Doppeldeutigkeiten einfach gar nicht, wenn man die nicht irgendwie erklärt bekommt. Ist bei mir zumindest häufig mal der Fall. Und das sind wirklich so drei Doppeldeutigkeiten, oder wie sagt man im Englischen, Double Entendre oder Triple Entendre, so sagt man das irgendwie wieder. Genau. Und da gibt es unglaublich, unglaublich krasse Zeilen und es baut immer weiter auf diesem For All the Dogs Thema immer weiter auf und dann auch die Line Prince Lift Mic Check ist natürlich auch ein geisteskrankes Statement, weil ja beide so, also Drake eher so als Michael Jackson angesehen wird und Kendrick eher mit Prince hin und wieder mal verglichen wurde oder er sich selber auch schon öfters mit Prince verglichen hat. Und ja, aber ich finde es einfach nur lustig, weil also Drake als besten Rapper zu bezeichnen, ist, finde ich, einer der komischsten Aussagen, die man im Hip-Hop treffen kann. Ich verstehe das einfach nicht, weil, also natürlich, er kann gut rappen, aber, also, hä? Er schreibt seine Texte fast nicht mehr selber. Er rappt teilweise fast, also eher weniger als andere Sachen. Und ja, deswegen finde ich es einfach mal cool, dass hier mal wieder ein bisschen, was Spannendes passiert. Es erinnert mich auch voll an dieses letzten Sommer Shindy und
Kollege Farid Bang, genau. Also
von den Reaktionen her auf jeden Fall war das ähnlich so, what?
Ja, kann ich so unterschreiben. Also bringt endlich mal wieder ein bisschen Spice in die ganze Szene rein. Das ist ja doch irgendwie und gefühlt immer ein bisschen eingeschlafen.
Ja, voll. Und vielleicht ist es auch jetzt so eine kleine, glaube ich jetzt bei Kendrick tatsächlich eher nicht, der macht es wahrscheinlich auch einfach so, aber könnte natürlich auch so ein bisschen der Anfang vielleicht von einer Album-Phase wären. Man weiß es ja nicht, ne?
Wo wir gerade bei dem Thema Beginn einer Album-Phase sind, da gehen natürlich auch die Grüße raus an The Weeknd, der sich dachte, sobald Metro Boomin sagt zu The Weeknd, hey, wir machen ein Album und wir dissen Drake, da ist The Weeknd sofort dabei, weil die haben mittlerweile auch, glaube ich, Beef, die beiden. Und was macht The Weeknd? Er kommt einfach los und ist auf dem Track Young Metro vertreten, wo er eigentlich nur ein paar Vocals im Hintergrund einsingt, aber Hauptsache, dass er als Credit dabei steht, dass er Drake disst. So, er hat keine Line, nichts, also er hat einfach ein paar Vocals für den Song eingespielt, er hat keine Disses rausgehauen, aber einfach bloß, damit er bei diesem Diss-Album gegen Drake auch vertreten ist.
Voll. Und ich finde es auch voll geil, wie sie wie Future und Metro das auch so ein bisschen pushen. So. Also natürlich ist ja logisch, ist ja nicht so, als wüssten die nicht. so, die wollten das ja auch so machen, aber ich finde es einfach irgendwie cool, wenn das aufgezogen wird, wie so ein, wie so fucking Avengers Endgame.
Ja.
Jeder assembled so seine Verbündeten und es ist jetzt so pick a side.
Ja, wie Civil War.
Stay there. Ja. Er ist echt. Und das ist, finde ich, was Hip-Hop ausmacht. Ich glaube, manche Leute, die vielleicht jetzt im Hip-Hop nicht so drin sind, finden das vielleicht so kindisch oder irgendwie so komisch, wenn sich so ältere Herren jetzt mittlerweile schon Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit quasi so, ja, irgendwie, ja, da so ein Gefecht, Wortgefecht sozusagen, austragen. Aber das ist ja, ja, ich glaube, man ist, man vergisst da manchmal, dass es einfach dieser Sport ist. Und ja.
Ja.
Genau.
Damit wollte ich es
einfach nochmal ansprechen.
Ja, sehr nett.
Dass die Folge noch länger wird.
Als sie eh schon wird. Ja, ich würde sagen, dann können wir eigentlich direkt mal reinstarten. Also wir haben jetzt hier eben unsere 18 Fragen aus der Vinyl-Challenge und wir werden beide jeweils immer ein Cover nennen. Also kommt man sogar bei uns hier auf 36 Cover. Ja, ich habe rechnen gelernt. mein lieber Flo, bist du bereit? Weil dann würde ich mal reinstarten mit der ersten Frage.
Natürlich.
Die erste Frage ist, was ist der Holy Grail deiner Schallplattensammlung? Bezogen auf Rarität oder auch einen persönlichen Grail?
Okay. Also, um die Frage lang zu beantworten, müsste ich wahrscheinlich Platten aufzählen, die ich auch noch nicht habe. Aber das wollen wir eigentlich hier nicht. Wir wollen uns ja auf jeden Fall größtenteils auf Platten ja, beziehen, die man halt eben schon hat. Und vor allem bei der Frage ja sowieso. Deswegen gehe ich hier ganz klassisch jetzt ja neu dazugekommen blond. Tatsächlich. Okay. Weil einfach, um da direkt auch die Begründung hinterher zu werfen, es war einfach dieser übelste Hype, als quasi feststand, die ist draußen und du hast die gekoppt und ich war so geisteskrank, weil die einfach so lange nicht greifbar war. Und ja, einfach wunderschönes Album und mich freut es auch einfach, dass die Platte so schön ist, wie sie quasi ist irgendwie. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ich hatte schon irgendwie Angst, dass die so ja bisschen gespart wurde, so gewinnmaximierend. Aber bei dem Preis ist es wahrscheinlich dann, ja, sollte man eigentlich schon erwarten. Da haben wir ja schon mal drüber ein bisschen geredet. Und ja, einfach wunderschönes Album. Und ich glaube, das ist auch so ein Album, das werde ich niemals irgendwie abgeben. Oder es ist auch so ein Album, das ich wahrscheinlich so stolz später mal hoffentlich meinen Kindern zeigen kann.
Ja.
Ich sage, okay, damals. Und bei dir, wie schaut es bei dir aus? Was ist dein Holy Grail in deiner Schallplattensammlung?
Ich habe auch überlegt, ob ich Blond nehmen soll, habe ich dann aber nicht gemacht. Ich bin im Allgemeinen gespannt, ob wir irgendwelche Fragen vielleicht sogar gleich beantworten werden.
Ja.
Ich habe mich entschieden für The Beatles, die Hey Jude Erstpressung, die USA Erstpressung, die habe ich mal von meinen Eltern geschenkt bekommen. Und muss sagen, das ist so ein, ich meine, ich habe viele, die ich, glaube ich, so als ein Holy Grail einstufen würde, aber ich muss sagen, das ist einfach schon ein persönlicher Grail, so Hey Jude gab es auf keinem Album von den Beatles und das dann als, ja, mehr oder weniger als LP, also es ist eine LP mit verschiedenen Songs und unter anderem Hey Jude drauf, das ist schon so ein persönlicher Grail von mir, deswegen viele Grüße an meine Eltern. Das ist auf jeden Fall einer
ja, voll.
Ganz wichtiger in der Sammlung.
Ich glaube, wir sind halt auch noch, vielleicht muss man das auch so ein bisschen voranstellen, im Vergleich zu allen anderen wahrscheinlich, die hier teilnehmen oder die teilgenommen haben an diesem an dieser Challenge, denen ihre Sammlungen übersteigen unsere bei Weitem. Also ich glaube, wir sind auch noch so an einem Punkt, wo wir eigentlich fast nur ja, diese Platten holen, die quasi in Anführungsstrichen Holy Grails sind für uns.
Ja, true.
Blöd gesagt. Also ich glaube, bis wir dann an dem Punkt sind, wo wir uns einfach so viel, so eine große Sammlung haben, wo quasi einfach auch, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann, aber einfach auch so Alben drin sind, die man einfach cool findet, aber jetzt nicht so, oh, die brauche ich unbedingt, sondern es ist einfach so, okay, ich will die einfach auf Platte haben, weil fehlt mir noch und ja.
Ja.
Genau. Top. Gut, dann können wir schon zur zweiten Frage. Okay. Besitzt du eine Schallplatte, dessen A-Seite sich qualitativ sehr von der B-Seite unterscheidet?
Die Frage.
Wir müssen, oh, sorry, wir haben das ganz, ganz vergessen zu sagen bei der ersten Frage. Die ist eingereicht worden von Planet auf Platte. Genau. Also ihr könnt die einfach immer entweder auf YouTube, ich glaube, viele sind auf YouTube, oder dann einfach auf Spotify finden. Genau. Ja. Ganz vergessen. Okay, die zweite Frage ist gestellt worden von Die Vinylhöhle. Auch ein sehr, sehr schöner Name. Das ist so. Ich will auch irgendwann mal eine Vinylhöhle haben, sag ich dir, so es ist.
True.
So ein Raum nur für Vinyl. Okay.
Ich muss sagen, bei der Frage hatte ich eine easy Antwort. Und zwar ist das Foreigner 4. Das Album ist für mich ganz easy, weil, ja, ich muss mir selber mal kurz nochmal die Tracklist aufrufen, dass ich jetzt keinen wichtigen vergesse. Aber um mal die Seite A mal kurz vorzulesen, so, du hast Nightlife, du hast Break It Up darauf, du hast Jukebox Hero, Waiting for a Girl Like You, du hast Urgent, glaube ich, sogar noch drauf. Ja, das sind so die Songs auf der A-Seite und ich muss sagen, die finde ich deutlich besser als die B-Seite. Deswegen ist für mich ganz klar Foreigner 4.
Ja, das finde ich aber auch, also jetzt, wo du es vorgelesen hast, ist schon, das ist wirklich lustig. Vor allem, das ist ja so ein ikonisches Album, ne?
Ja, also, true. Das ist heftig.
Ja, krass.
Ja, und bei dir?
Ja, bei mir, ich habe ja davor schon kurz gesagt, vor der Aufnahme, dass mir die Frage wirklich sehr schwer gefallen ist zu beantworten. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut. Und es ist tatsächlich, ja, es ist schwierig, weil ich bei der einen nicht weiß. Da habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeschaut. Naja. Es ist, also, da muss ich so zwei, oder eigentlich kann man fast immer diese, das kann man über die ganze Diskografie irgendwie rüberziehen. Bei Dire Straits ist es nämlich oft der Fall irgendwie. und zwar würde ich tatsächlich entweder mit Communicate gehen. Communicate, da ist einfach kein T drin. Also ich kann es aber auch nicht mehr anders sagen, das ist schlimm. Weil da ist auf der A-Seite Once Upon a Time in the West, News, Where Do You Think You're Going, Communic, und ich glaube eben noch Lady Writer oben, da bin ich mir aber eben nicht sicher. Und bei Making Movies ist Tunnel of Love, Romeo and Juliet, Skate Away, und dann, ich glaube noch Espresso Love drauf auf der A-Seite. Aber es ist auch wirklich komisch, weil dieses Album hat einfach nur 7 Songs und trotzdem 38 Minuten Laufzeit. Also da bin ich mir jetzt halt nicht ganz sicher. Aber ich entweder Making Movies oder Communicate.
Ja, starke Antwort. Dann können wir eigentlich direkt schon zu Frage 3 springen. Und zwar,
oh ja,
lieber Flo, welche aktuelle Platte einer deutschen Band oder eines Interpreten würdest du einem oder einer fremdländischen Freund oder Freundin empfehlen?
Also diese Frage, genau, und gestellt wurde die von French Vinyl Addict.
Ja, sorry, dass ich den Namen schon wieder vergessen habe.
Alles gut. Genau, also die habe ich richtig interessant gefunden und habe auch ein bisschen so überlegt. Aber ich bin dann doch recht schnell zu einer Antwort gekommen, und zwar Fieber. Wir haben ja über das Album auch schon geredet. Und vor allem, also kurze Begründung, denn ich finde es eigentlich, also das ist so ein perfektes Einstiegsalbum meiner Meinung nach in Deutschrap, weil das so, Deutschrap ist, was es für mich persönlich sein soll irgendwie. Oder, also einfach, es ist nicht zu, wie jetzt zum Beispiel Mann beißt Hund oder andere Deutschrap-Alben, die ein bisschen tiefgründiger sind, sag ich mal. Nicht nur ein bisschen, sondern halt einfach tiefgründiger sind. Und so hat man ein bisschen leichter einen Einstieg, habe ich das Gefühl. Aber du hast einfach alles dabei. Du hast komplett krasse Rage-Tracks dabei, wo es einfach komplett nach vorne geht. Laidback-Sachen, also so wie Pimpsport oder so. Oder dann auch Drei Ringe, dieses unglaublich schöne Outro, was fast wie so eine Erzählung eigentlich klingt, anstatt als würde er da rappen. Also wirklich. Und weil einfach auch öfters mal so kleine, ja, viel englische, ja, Begriffe einfach so reingeworfen werden. Und vielleicht kann man da dann auch so ein bisschen irgendwie besser folgen oder so ein paar Sachen noch, ja, irgendwie so sich da wohler fühlen sozusagen. Also genau, das wäre so meine Antwort.
Das ist ein guter Pick. Kann man, finde ich, total verstehen. Also wäre auf jeden Fall ein guter Move. Bei mir, ich habe auch lange überlegt und habe mich dann aber auch für einen Deutschrap-Album entschieden, und zwar von Crow True. Weil, oh, okay. Ich habe mir gedacht, du hast da auch eine ziemlich gute Mischung drin, beziehungsweise du hast sowohl klassische Hip-Hop-Tracks, die ein bisschen nach vorne gehen, klar, bei weitem nicht so krass wie jetzt bei einem OG Kimo. Dann hast du aber auch solche Songs wie Todas, was eigentlich so eine Art Reggaeton-Latino-Vibe drin hat, aber mit deutschen Beats gemischt auch super funktioniert. Du hast Baum, du hast einen 12-Minuten-Track mit Computerful drin. Ich weiß gar nicht, ob ich Unendlichkeit schon erwähnt habe. Das ist einfach ein Projekt, das Deutschrap mit so vielen weiteren Stilmitteln verbindet, und ich finde, das wäre einfach so ein allgemeines Kunstwerk, was man jemandem zeigt, der als Nicht-Deutscher etwas Deutsches anhören möchte.
Voll. Also sehr, sehr guter Pick, finde ich, weil dieses Album auch ohne den, wenn man jetzt wirklich nicht so gut Deutsch kann, versteht man das Album trotzdem, weil man einfach genau weiß, was es eigentlich sagt. Also so vom Ding her, weiß man. Ja. Das funktioniert so durch diesen Vibe und einfach nur, weil es einfach so schön ist. Und ja, ich würde es auf jeden Fall auch so als Classic so im deutschen Musik-Ding schon irgendwie so einordnen. Deswegen sehr nicer Pick.
Ja.
Okay. So, dann bin, glaube ich, wieder dran mit der Frage. Und zwar, das ist ja wirklich eine ganz wilde Frage, du. Das ist ja wirklich hier. Hast du eine Platte, auf der entweder 3 Gitarristen, 2 Schlagzeuger oder 4 Vocalists am Start sind? Kein Orchester oder Chor. Und die Frage ist von Guidos Plattenkiste. Findet ihr auch YouTube, genau. Genau, was ist da deine Antwort?
Ich muss sagen, das war mit Abstand die schwierigste Frage, und ich habe auch keine wirkliche Platte, die eines dieser Anforderungen schafft. Aber ich schummel jetzt ein bisschen und habe mich für den Kitschkrieg-Sampler entschieden.
Oh, okay.
Weil du sehr, sehr viele verschiedene Künstler hast. Ich meine, du hast zum Beispiel einen Trettmann drauf, der, glaube ich, 4-5 Mal darauf vertreten ist. Abgesehen davon sehr viele verschiedene. Und du hast halt auch Songs wie zum Beispiel Standard, da wo du halt 4 Rapper gleichzeitig auf einem Song hast. Deswegen, so ein richtiges Album habe ich jetzt nicht, vor allem wenn du es jetzt auf die Gitarristen zum Beispiel reduzieren willst oder auf die Schlagzeuge. Aber ich cheate mich jetzt mal durch diese Frage so ein bisschen durch, weil eine andere konnte ich nicht beantworten. Und bei dir?
Ja, also gleich. Vielleicht noch eine Frage, und zwar, weil ich jetzt auch gerade nochmal überlegt habe, ist Singen bei den Beatles nicht auch manchmal alle? Oder ist
Ringo Starr
komplett stumm?
Oh, das ist eine gute Frage. Boah, da könnte man sich jetzt wahrscheinlich wieder sehr krass blamieren, wenn wir da jetzt irgendein falsches Statement rausgeben. Klar ist Ringo immer so ein bisschen im Hintergrund gewesen, und ich glaube schon, dass die Vocals hauptsächlich immer ja, John Lennon und Paul McCartney gemacht haben. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die haben bestimmt noch Songs gemacht, wo sie alle vier gleichzeitig. Ich meine, glaube ich, ja, bei Beispiel Auftritten haben sie bestimmt alle vier gleichzeitig gesungen.
Ja, ja, ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut aus. Also so viel Hintergrundinfos zu den Beatles kenne ich jetzt gar nicht so, deswegen war das jetzt bloß mal so eine Frage. Aber ja,
ist ein wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig dann.
Gut, also ich muss auch gestehen, mir ist es relativ schwer gefallen oder ich war mir einfach nicht sicher und ich bin mir immer noch nicht sicher und deswegen, ich hoffe mal, dass es richtig ist, ansonsten ist es ein bisschen peinlich, aber ich glaube mich zu erinnern, dass auf Brother in Arms normalerweise drei Leute hin und wieder Gitarre spielen, also Mark Knopfler natürlich und natürlich, man kann jetzt sagen, ich glaube, wahrscheinlich würden mich jetzt da so Musikinstrumentexperten komplett lynchen, weil das keine Gitarre, sondern ein Bass ist oder und so weiter. Aber ich glaube, dass die öfters auch mal zu dritt gespielt haben. Und da bin ich mir aber gar nicht sicher, das ist mir jetzt auch noch so ein bisschen eingefallen. Ich glaube, bei Ding ist es auch so, bei Led Zeppelin, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Okay. Ja, aber geht's bei mir ähnlich, habe ich auch nicht so viel Hintergrundwissen. Ja. Aber ja.
Okay, voll.
Dann kommt schon die Frage 5. Und zwar, hast du eine Live-Platte, die auf einem Konzert bzw. während einer Tournee aufgenommen wurde, bei dem du dabei warst? Verrate uns, woran du dich besonders gut erinnerst. Und die Frage wurde gestellt von Hi-Fi Anonym.
Hi-Fi. Geil. Nein, ich meine einfach, dass er so anonym.
Ja.
Hieß Anonymous. Cool. Okay, also bei dir denke ich ja dann sofort an eine Platte. Ist ja recht lustig, weil es ja erst vor kurzem. Aber okay, jetzt kannst du darüber erzählen. Weil ich muss tatsächlich bei der Frage komplett passen. Ich glaube, nur ein paar Live-Alben von meinem Dad. Und da war ich noch nicht mal. Auf diesem Planeten hier. Also ich glaube, diese STS-Platte, aber also das ist eine Live-Platte, aber da war ich noch nicht hier. Und ja, also habe ich tatsächlich keine Platte, die bei mir in der Sammlung ist.
Ja, ich habe auch keine Platte direkt, aber ich habe es ja schon in den letzten Folgen ja angekündigt. Es kommt ja am International Vinyl Day kommt ja eine The Weeknd Live-Vinyl raus und da war ich ja auf der Tournee und ja, also Platte ist noch nicht in meinem Besitz, ich hoffe, dass ich sie bekomme an dem Tag, also ich muss sagen, da habe ich ja damals schon gesagt, dass ich da deswegen ein bisschen nervös bin. Woran erinnere ich mich besonders gut? Also ich muss sagen, ich habe das ganze Konzert so verinnerlicht, ich habe das Live-Album auf Spotify auch ganz viel gehört. Die Performance, die Übergänge zu den einzelnen Songs ist einfach crazy. Also muss ich sagen.
Krass, aber Wunder. Sehr schön, sehr schön.
Freue ich mich wirklich drauf.
Und wir haben ja auch schon, aber ich glaube, das ist noch eine andere Frage, oder? Mit signiert?
Ja, signiert kommt auch noch.
Ah, okay, gut, dann spare ich mir das auf. Okay, dann genau, warst du fertig überhaupt?
Ich war fertig, ja.
Das ist ein bisschen unterbrochen. Alles klar, wunderbar. Dann können wir zur Frage 6 kommen. Und zwar, kannst du aus Schrott Gold machen? Präsentiere uns eine Platte, die dir nicht gefällt, so, als wäre sie super toll. Vorhang auf, Punkt, Punkt, Punkt. Achso, das ist der Name vom Podcast, oder wie?
Ja.
Ja, wirklich. Ach, das ist ja lustig. Okay, ja, dann Vorhang auf YouTube könnte man den finden. Also, genau, kann man aber auch direkt als Einstieg für den Verkauf dieser Platte dann machen. Okay, Max, was hast du gewählt?
Ja,
Oder du kannst ja jetzt direkt verkaufen. Du kannst jetzt erstmal hier.
Ich muss sagen, ich will jetzt hier auch besonders das Musikalische hervorheben, denn das Musikalische ist dann nämlich das Beste daran. Oh, ich weiß sogar, was du, glaube ich, nimmst. Ich habe nämlich einen Pick, den, glaube ich, erwartest du gar nicht. Und zwar, ich habe die Vinyl vom lieben, rest in peace, Juice WRLD, Goodbye and Good Riddance dabei.
Okay.
Diese Platte glänzt mit einem unfassbar hochwertigen Cover, mit einer wunderbaren Verarbeitung, das Inlay super schön, mit ganz viel Liebe gestaltet. Die Prints, die man findet, sind wirklich absolut toll gewählt und man hat wirklich gemerkt, dass das Album nicht dafür ausgelegt ist, auf Vinyl zu erscheinen und man wollte nicht kommerziellen Erfolg machen, man wollte nur ein persönliches Produkt für die Fans liefern.
Nee, schön also, einfach.
Um es jetzt auch ehrlich zu sagen, ich finde, die Vinyl ist wirklich unter aller Sau gestaltet. Das Album finde ich richtig nice, deswegen habe ich es mir auch geholt, obviously. Aber die Gestaltung ist wirklich echt lächerlich und man merkt, das ist nur für kommerziellen Zweck gemacht worden. Das ist ein bisschen schade.
Okay. Ja, also ich habe Vorhang auf für wahrscheinlich einer der, ja, es ist eigentlich ein Meisterwerk in jeder Hinsicht. Man hat hier einfach eine Musikrichtung genommen oder ein Genre genommen, das ja einfach immer noch so beliebt ist. Also Drill ist einfach, davon hat man einfach in den letzten Jahren nicht genug bekommen. Und deswegen finde ich das Album einfach wirklich, das ist wie als hätten Drill und Deutschrap ein Kind gemacht. Und das ist wirklich dieses Ergebnis davon. Und dieses Kind ist wirklich unglaublich gut in der Schule, ist top, aber auch ein bisschen Gangster. Und ja, mir fehlen auch ein bisschen die Worte tatsächlich. Vor allem durch die Abwechslung, die man da geboten bekommt, durch diese wunderbaren Feature-Gäste, die einfach ja sich von einer Seite zeigen, die hat man so noch nicht gesehen. Und ja, also da glänzt eigentlich alles von unglaublich krassen Beats zu unglaublich durchdachten Zeilen und Liedtexten. Und da ist dann wahrscheinlich, hat man einfach ein Opfer quasi gebracht, um dieses Meisterwerk zu erbringen, was dann auch der Titel wurde, Sacrifice von Genetik.
Starke und, Überleitung, starke Überleitung.
Der war krass jetzt aber, da bin ich auch kurz stolz gewesen. Okay, nee, es ist natürlich Sacrifice, wir haben ja schon ausführlich darüber hergezogen. Man muss dazu sagen, bei mir ist, also bei dem Album ist es quasi genau andersrum eigentlich wie bei dir, oder nicht genau andersrum, aber die Platte an sich ist in Ordnung, also da kann man eigentlich nichts sagen, die ist, so wie man sie von Genetik gewohnt ist, eigentlich qualitativ sehr hochwertig. Hat einen sehr, sehr wilden Print, so eine Flamme ist da auf der Platte auf beiden Seiten, was, glaube ich, richtig schwer zu produzieren ist, weil es ja nicht einfach, weil es dann extra bedruckt werden muss und ja, also das ist wirklich top, aber das war es dann auch schon. Es ist einfach eine sehr mittelmäßige Schallplatte, da kann man nichts sagen.
Ja, also kann ich auch so unterschreiben. Ich muss sagen, dass dieser Pick, der ist mir jetzt gerade eben auch erst eingefallen, wäre auch ein wirklich sehr relatable Pick gewesen, den eigentlich zu nehmen. Ja, muss ich sagen, hast du wunderschön verkauft.
Ich dachte schon fast, dass wir beide das Gleiche haben.
Ja, aber irgendwie auch schön, dass wir dann verschiedene verschiedenen Shit präsentieren durften.
Was? Also die Überleitungen werden immer besser. Crazy.
Ja.
Okay.
Weiter geht's mit Frage Nummer 7 und zwar, welches Album hast du in verschiedenen Formaten und warum? Die Frage kommt von The Malthead, oder? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. Ja doch, The Malthead. Ja. Die Frage geht an dich zuerst mal.
Ach so, stimmt. Ich war so... Malthead, Metalhead. Okay. Ich war kurz irgendwo anders. Naja, ich musste aber auch wieder passen. Ich habe tatsächlich, es war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe keine einzige Platte auch in CD oder in Kassette. Deswegen, weil ich habe eigentlich keine CDs. Ja. Und deswegen ist es bei mir tatsächlich relativ schnell erledigt.
Ja,
wie sieht es bei dir aus, Max?
Da kann ich dafür eine bisschen ausführlicher Geschichte erzählen. Also ich habe vor der Vinylzeit natürlich auch CDs gehört und auch die ein oder andere CD gesammelt, weil ich dachte, das wäre der Grind. Spoiler, der Grind war es nicht. Und ich habe tatsächlich das ein oder andere Album sowohl auf CD als auch auf Vinyl. Aber ich habe mich jetzt für ein Album entschieden, weil es da, glaube ich, mit am wichtigsten für mich war, und zwar Eros von Rin. Habe ich mir damals Release auf CD geholt, weil ich es einfach übertrieben crazy fand, das Album, bis heute noch. Also es finde ich ein unfassbares Meisterwerk, was der liebe Renato da gezaubert hat.
Ich habe gerade Renate verstanden.
Die Renate, Renaterin. Und als dann bei uns einfach dieser Vinyl-Grind angefangen hat, dann war so die Frage, okay, was gibt's von Rin? Und dann habe ich so gesehen, Eros, ausverkauft, 200 Euro auf eBay, schwierig. Und dann gab es vor, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist, 1,5 Jahren, glaube ich, gab es dann einen Restock von dem Album. Und dann habe ich es mir natürlich gleich gezogen. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich davon zwei Versionen habe. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste von diesen Vinyls, da wo ich zwei Versionen habe. Also, ja, Träumchen, die auch in der Sammlung zu haben. Wird hoffentlich mal bei einem Konzert vielleicht mal live unterschrieben, weil wir vielleicht bei der nächsten Tour uns ganz vorne mit unseren Vinyls in der ersten Reihe positionieren wollen.
Ja, das wäre echt mal so ein Bucketlist-Ding, dass man eine Vinyl unterschreiben lässt von einem Künstler.
Ja.
Man muss zum Beispiel muss ich jetzt gerade wieder dran denken, bei Kendrick, der unterschreibt anscheinend Platten oder Sachen nur, wenn man quasi den Text perfekt mitrappt.
So, das ist aber stark. Irgendwie auch cool.
Ist krass, ja. Ja, aber schwierig, muss ich das so sagen. Es ist der played nicht.
True.
Ja. Okay, dann bin ich wieder dran, oder?
Genau.
Okay. Das ist eine tolle Frage, das weiß ich noch. Und zwar, welche Schallplatte hörst du am häufigsten mit deinem Partner oder deinen Freunden? Von Vinyl und mehr, aber mit zwei Ü geschrieben. Das ist ja wirklich, das ist top.
Also,
das
skandalös.
Das wäre ja Top-Plattenladen-Name. Vinyl und mehr. Sehr schön. Okay.
Um die Frage zu beantworten, ich hätte jetzt zwei Antworten parat. Zum einen die Frage mit dem Partner. Da würde ich jetzt sagen, Tory Lanez, Alone at Prom. Wäre so ein Album, was ich dafür gut anbieten würde. Und wenn es jetzt um den Freundeskreis geht, dann habe ich da auch eine ganz schnelle Antwort. Und zwar Good Kid, Mad City vom lieben Kendrick.
Ja.
Weil wir das ein oder andere Mal jetzt auch zusammen schon gehört haben. Und ich muss sagen, es ist einfach immer wieder schön, dieses Album zu hören. Und vor allem auch, weil einfach so viele nice Songs dabei sind, wo man zusammen da abgehen kann in der Gruppe. Ich meine, wird jetzt dann bald im Urlaub bei uns bestimmt auch das ein oder andere Mal das Album laufen und da wird der Turn-up.
Ja, wir nehmen den Plattenspieler einfach mit.
der wird mitgenommen.
Der wird mitgenommen hier.
Wie sieht es bei dir aus?
Genau. Ja, also bei mir ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Also bei Partner in Anführungsstrichen, ich gehe jetzt mal einfach, da kann es ja wahrscheinlich so generell so auf romantisch oder so angelehnt deuten. Da höre ich tatsächlich öfters mal entweder Making Movies oder von Frank Ocean, Blonde. Habe ich jetzt letztens öfters mal aufgelegt dann.
So.
Und das zweite, genau, Freunden, da muss ich ganz ehrlich sagen, also so oft höre ich mit, ich weiß nicht, wenn wir jetzt eigentlich miteinander was hören, wir hören immer was anderes, ist mir aufgefallen. Weißt du?
Das stimmt.
Weil wir wollen immer so uns austauschen und die neuen Platten dann hören. Und somit haben wir eigentlich, Good Kid, Mad City haben wir wirklich ein bisschen öfters vielleicht angehört, aber mir ist es irgendwie gar nicht so in Mind gekommen. Deswegen habe ich das jetzt eher auf meine Familie ausgeweitet. Und da haben wir öfters mal das Money for Nothing Album angehört. Also nicht Brother in Arms, sondern das ist, glaube ich, so eine Best-of-Ding, Best-of-Sache. Weil die habe ich mir beim Dad öfters mal angehört. Mhm. Genau.
Ja. Nicer Pick.
Voll.
Weiter okay, zu Frage 9.
Ah, du bist ja drin. Genau.
Und zwar, hast du ein reguläres Album einer Band oder Interpreten, das in verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Covervarianten erschienen ist? Die Frage kommt von Andy Vinyl. Ja.
Also, da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich nicht überprüfen können, sage ich mal. Also, ich hätte es noch überprüfen können, so rum. Aber ich habe das gar nicht mehr wirklich überprüft, weil ich dachte, ich glaube, ich habe die Frage ein bisschen falsch verstanden. Und zwar, ich dachte, es sind quasi einfach, also Cover, die es quasi auch in verschiedenen Versionen gibt. Mhm. Das ist, so habe ich verstanden.
Ja, genau.
Und deswegen habe ich jetzt Good Kid, Mad City genommen.
Oh ja.
Weil wir die Schwarze uns da geholt haben. Und ja, ich glaube aber, das könnte man so durchgehen lassen, weil es gibt auch von Good Kid, Mad City diese unterschiedlichen Covers von dem Van. Weil auf einem ist der so ein bisschen komischer, irgendwie so 3D-modelliert,
okay,
abgebildet. Und ich glaube, das ist bei der ersten US-Version oder UK-Version der Fall. Und dann würde das somit eigentlich auch zählen.
Ja. Ich habe mich dafür den mittlerweile schon bei uns im Podcast bekannten Klassiker Utopia entschieden von Travis Scott. Ist ja auch mit diesen 5 in Anführungsstrichen Special Covers erschienen bei Release Day. Und ich meine, kann man mittlerweile das Album regulär auch als Vinyl in Deutschland kaufen, aber halt nicht diese Special Covers, die es beim Release gab. Und deswegen, ja, habe ich mich für
den
lieben Travis
kann man auch so
entschieden.
Ja, voll. Kann man auch so auslegen, stimmt. Sehr schön. Sehr guter Pick. Okay. Muss ich auch sagen, finde ich echt immer eine coole Sache, wenn es so unterschiedliche Versionen von Platten gibt.
Ja.
Oder von Plattencovern. Weil dann kann man sich da immer so, ich weiß nicht, das macht das ganze Stöbern oder danach Suchen von so einer Platte immer noch ein bisschen spannender, weil man immer dann so, oh, da gibt es ja noch eine andere Version und macht es irgendwie immer ganz, ganz cool so. Okay. Dann die Frage 10. Welche Platte, die du als Jugendlicher gekauft hast, würdest du niemals weggeben?
Ich muss sagen, die Frage ist mit diesem Jugendlicher ist natürlich bei uns immer ein bisschen schwierig, weil wir ja erst seit, ich würde sagen, so 4, 5, 6 Jahren ja erst in dem Vinyl-Game so drin sind. Aber auf jeden Fall eine Platte, die ich nie wieder hergeben würde, wäre Nimmerland von Rin. Mhm. Liegt einfach dran, weil ich weiß es noch, wie, als wäre es gestern gewesen, in der guten alten Jugend. Früher war alles besser. wir sind zu dritt oder zu viert sind wir in den Drogeriemarkt Müller unseres Vertrauens gesteppt, um das ein oder andere Plattencover zu durchstöbern. Und dann lurte da von weiter hinten Rin Nimmerland aus dem Regal. Und ich habe es ergriffen und seitdem nicht mehr losgelassen. Also mein Regal hat es nicht mehr losgelassen. Nee, aber ich muss sagen, ich habe es danach nur noch einmal irgendwo gesehen auf Vinyl und seitdem nie wieder. Und ich würde sagen, deswegen würde ich sie nie wieder hergeben, weil ja ich nicht wüsste, wie viel ich jetzt bereit wäre, dafür zu zahlen. So, es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber es ist ein crazy gutes Album und eine sehr schöne Vinyl. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür heute 100 € oder so zahlen würde. Deswegen bin ich so froh, dass ich sie damals zu diesem vernünftigen Preis von 30 €, glaube ich, gefunden zu haben. Und deswegen würde ich sie nicht mehr loslassen.
Mega. Ja, sehr, sehr guter Pick. Sehr guter Pick. Ich muss sagen, das war auch eine Frage, die mir sehr, sehr schwer gefallen ist zu beantworten. Oder ich habe mich einfach nicht festlegen können, weil, wie du schon gesagt hast, bei uns ist ja ein bisschen schwieriger ist, weil, das ist ja eigentlich noch nicht so lange her, deswegen sind es so viele Platten, die man da gekauft hat. Und ich bin da ein bisschen am Schwanken. Also ich gebe jetzt auch mal zwei Antworten. Und zum einen ist es Anthem of the Peaceful Army von Greta Van Fleet. Das ist dieses, ich finde, ikonisches Albumcover. Und das war ähnliche Story bei dir so. Das war halt, da denke ich immer zurück, wie ich da in dem Müller stand und ich hab die gesehen und dachte mir so, was ist das für ein Cover und was ist das für eine Musik? Und war so voll begeistert. Und da ist es eher einfach dieser Hintergrund, dass es so einer der ersten Platten war, die ich mir da im Müller gekauft habe. Und die andere ist dann Dire Straits. Das war, glaube ich, auch so die erste Dire Straits-Platte, die ich mir selber gekauft habe im Müller damals. Und ja, ich glaube, das sind so die beiden Platten. Und es ist eigentlich, glaube ich, so das Ähnliche, wie du gemeint hast, einfach diese Erinnerung dran. Und ja.
Ja.
Genau.
Gut.
Okay.
Weiter, immer weiter. Es geht ja richtig ratzfatz bei uns.
Ich hab noch vergessen, den Namen zu sagen bei der 10. Frage. Und zwar Secrets on Vinyl ist es. Auch auf YouTube.
Ja, okay. Dann Frage 11. Welche Platte hast du auf einem Konzert gekauft und vor Ort von einem Bandmitglied signieren lassen? Die Frage kommt von Guido, der Vinyl-Junkie.
Das ist ja wirklich sehr spezifisch an der Stelle. Er wollte einfach seine unterschriebene Platte herzeigen.
Ist so true.
Cool.
Ja, hast du
mal zwei ein bisschen
die Richtung?
Guidos Plattenkiste und Guido der Vinyl-Junkie. Krass. also ich habe da nichts. Ich habe das Gefühl, ich gehe ganz schön oft leer aus hier. Das ist ja wirklich traurig.
Also ich muss sagen, Sag du.
Ja. Nee, also alles gut. Ich war eigentlich schon fast fertig.
Also ich müsste eigentlich auch passen. Ich kann mich jetzt wieder so außen rundum vorbei cheaten. Ich habe sie nicht persönlich signieren lassen, aber ich habe von Tom Grennan, das ist ein UK, ja, ich würde Popkünstler sagen, habe ich ein Album, Evering Road, und die konnte man damals signiert bestellen und das habe ich gemacht. Deswegen ist keine richtige Antwort, weil ich sie nicht persönlich auf einem Konzert oder so signieren habe lassen, aber erfüllt ja, die halben das ist Anforderungen. Ja wirklich
nee, das ist ja gar nichts. Das ist ja null das Gleiche. Ja, was soll denn jetzt das? Du wolltest einfach kurz flexen. So. Okay. Genau, dann kann ich die 12. Frage stellen. Und zwar, welches Album legst du auf, wenn du schlimmen Liebeskummer hast oder gehabt hast?
Da habe ich tatsächlich viele. Hätte ich viele im Petto. Habe ich das, ja, ein
Arme.
Das ein oder andere Album. Aber ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen habe ich mich für Schmidt Universum regelt entschieden. Hat auf jeden Fall einige Songs drauf, die Liebeskummer beinhalten. Ich will noch mal ganz kurz den ein oder anderen Song hervorheben. Oder was heißt generell? Nicht nur Liebeskummer, aber generell. Also ein Sound, der schon auch Traurigkeit hervorruft. Ich wünschte, du wärst verloren. Keiner von den Quarterbacks. Liebe verloren. Okay, das trifft ziemlich auf den Punkt. Und vor allem auch Mach kaputt mit OG Kimo. Also das sind alles, und natürlich noch viele mehr, die alle so in diesen Vibe reinpassen. Aber das ist auf jeden Fall ein Album, ist auf jeden Fall prädestiniert für Liebeskummer.
Voll. Ne, das finde ich eine sehr gute Antwort. Ich habe mir das Album zwar noch nicht komplett angehört, aber die paar Songs, die ich gehört habe, da kann ich sofort relate dazu. Also passt sehr gut. Genau. Also ich habe da tatsächlich auch wieder mich eher schwierig entscheiden können oder bei mir das eher ja so unterschiedlich ist, ob ich welche Mut ich dann quasi treffen will. Also entweder komplett rein in den Schmerz oder quasi so ein bisschen positiver gestimmt. Und ich hätte es da auch wieder Blond nehmen können oder irgendein Dire Straits Album, aber das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Und deswegen habe ich Einmal von Nina Chuba Glass genommen, weil es auch sehr viele Tracks drin hat, die aber auch positiv sind oder positiver gestimmt sind, aber auch richtige, die tun einfach nur wie so. So wie zum Beispiel jetzt Glass oder sowas, das ist halt schon, der hittet schon dann sehr hart. Und als zweites, das ist wirklich so ein, also das ist wirklich, ich liebe dieses Album so krass, obwohl ich das noch gar nicht so lange, würde ich jetzt mal sagen, ist noch gar nicht so lange her, als ich das quasi wirklich durchgehört habe. Und zwar Building the Perfect Beast von Don Henley. Da ist nämlich sofort der erste Track, The Boys of Summer, und der bringt dich da direkt mal in diese melancholische Stimmung rein. Das ist einfach, ja, Top-Album für so eine Mood, würde ich sagen.
Beides sehr, sehr nice Picks und vor allem zwei sehr verschiedene Picks, also.
Ja, genau.
Das ist ja.
Ich habe dann irgendwie immer so dann, da ist dann eben so diese zwei, ich wollte dann diese zwei verschiedenen Arten sozusagen nochmal, ja, ein bisschen trennen sozusagen.
Ja. Dann kommen wir zur Frage 13 und die ist von niemand geringeren als von uns selbst.
Okay, krass.
Ich muss echt sagen, es ist so nice, dass es eine Frage von uns reingeschafft hat. Ja,
so krass, wirklich.
Unsere Frage lautet: Welches Albumcover aus deiner Sammlung ist einfach Kunst?
Ach, Kunst.
Das würde mich jetzt krass interessieren.
Krass.
Beste also, Frage.
Wirklich sehr krass. Beste Frage, ganz klar. Spaß beiseite. Also ich habe es aber trotzdem sehr schön gefunden, weil da wurde dann auch gleich ein bisschen diskutiert, als die Frage quasi gezogen wurde im Livestream. Und es war so, ja, was ist dann jetzt eigentlich Kunst? Und anscheinend gab es so ähnliche Frage schon mal. Aber trotzdem war sich keiner so wirklich sicher. Habe mich auf jeden Fall schon mal da gefreut. Und jetzt wieder, ist ja wirklich, das zieht sich durch. Ich kann mich einfach nie entscheiden, das ist schlimm. Aber es ist, finde ich, auch so, was du quasi, wie soll man sagen, welche Art von Kunst du jetzt da besser bevorzugen willst. Irgendwelche guten Fotos, die einfach ikonisch sind, oder irgendwelche Gemälde oder ja, Kunstwerke sozusagen. Und ich habe mir jetzt tatsächlich für drei Platten entschieden.
Oh, crazy.
Wir brechen wahrscheinlich jede Regel die ganze Zeit, oder? Also ich vor allem. Ich zähle einfach mal ganze Plattensammlung auf.
Ich cheate mich aber auch überall, zwar, wo es nur geht.
Wo es nur geht, so. Und zwar habe ich einmal Dire Straits von Dire Straits. Kennst du das Cover?
Ja.
Ja, das ist, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, das ist eigentlich, das könnte so ein, keine Ahnung, so ein 5 Millionen Euro Dollar Gemälde sein. 5 Millionen Euro Dollar Gemälde.
5 Millionen Euro Dollar Gemälde.
Was zum Cover war denn das, meine Freunde? Naja, holy shit. Genau, und der zweite wäre Tango in the Nights von Fleetwood Mac. Weil ich dieses, ich denke mal, das ist auch ein Gemälde, von diesem, ja, magischen Ort da einfach so schön finde. Und der dritte Pick, den kann ich jetzt so einklammern, weil ich das davor auch schon als Antwort hatte, Good Kid, Mad City, dieses ikonische Albumcover mit diesem Van einfach, ich finde, das ist einfach, es ist Kunst, finde ich.
Ja.
Ich finde es Kunst.
Ich finde vor allem den Tango in the Night Pick sehr, sehr stark. Habe ich auch überlegt. Also,
hab
die Vinyl nicht. Also, die Vinyl gehört meinem Dad.
Also.
Aber ich muss sagen, ich finde das Album unfassbar nice und das Cover auch. Hat so einen wirklichen Magic Forest Vibe.
Ja, voll. Ja, ich glaube, ich könnte noch 10 Picks aufzählen, weil ich bin generell so ein Album-Cover-Fetischist in dem Sinne,
ja,
weil ich einfach das so schön finde, wenn ein Album einfach ein geiles Cover hat. Und es ist, wie du schon gesagt hast, mit dem Tango, es erzeugt direkt was. So, das ist so, man taucht so fast in diese Welt ein. Und dann, wenn man die Musik auflegt, ist
es
dann.
Und es passt zum, der Sound passt zum Cover perfekt.
Also, ja, das ist unglaublich.
Das ist, was ist so crazy. Es passt einfach perfekt zusammen, die Instrumente.
Es ist wirklich unglaublich. Es ist so, als hätte man aus der Musik ein Bild quasi erschaffen.
Ja.
So, als hätte man so diese Musik, eine, keine Ahnung, irgendwo eingefügt. In der KI sozusagen, und dann kommt es dabei raus.
Ja, einfach crazy. Ja,
okay,
ich habe einen bisschen anderen Ansatz gewählt, weil ich dachte, boah, ich habe so viele schöne Albumcover in der Sammlung auch, die ich picken könnte. Ich habe den Vinyl-Ansatz gewählt und habe mich für Kleinstadt von Rin entschieden, weil ich das Konzept, wie die Vinyl aufgebaut ist, mit diesem Pappschuber, das ist einfach Kunst, wie er ein bisschen das Plattengame revolutioniert hat. So, das Cover an sich mit dieser Kugel, so muss ich sagen, ist zwar schön, sieht cool aus, aber da gibt es noch schönere, muss ich sagen. Aber das Konzept mit diesem Pappschuber dazu und wie es einfach gestaltet ist, ist einfach ein Traum. Und deswegen ganz kurz und knapp Kleinstadt.
Ja, finde ich ein sehr starker Pick. Habe ich sogar auch überlegt, weil wir ja immer so schwärmen davon.
Und es sieht auch trotzdem irgendwie wie ein Gemälde aus. Kann man auch sagen, finde ich.
Voll. Ich finde dieses Motiv sehr, sehr schön. Auch wenn es relativ, also simpel, glaube ich, also das heißt simpel, es wird wahrscheinlich trotzdem, ich will es gar nicht absprechen, dem Grafikdesigner. Aber es ist einfach so, es schaut nicht nach dem aus, was es ist, so weiß man.
Ja.
Es erzeugt auch, es verfunktioniert quasi auch sozusagen als einfach als Kunstwerk. So. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber vielleicht weiß man, was ich meine.
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, ja, einfach ein Traum, wie das gestaltet ist. Und für einen Vinyl-Fan einfach, ja.
Ja, also mega Frage. Also wer immer die gestellt hat, top. Einfach mal auschecken im Podcast.
Ja, ich glaube, den kann man echt empfehlen.
Ja. Top, okay. Gut, dann weiter. Bin ich dran,
ja,
oder? Ja, stimmt, immer bei Geraden. Welche deiner Schallplatten war am schwierigsten zu erlegen? Die Jagd nach welchem Schatz gestaltet sie sich am schwierigsten?
Blond. Ganz easy pick, Blond. Blond war immer die Vinyl, die war einfach untouchable, nie erreichbar. Und auf einmal die Chance zu bekommen, sie ist jetzt available, ja, hat, glaube ich, niemand damit gerechnet. Und deswegen, also ab dem Moment, wo sie verfügbar war, war sie natürlich nicht mehr schwierig zu bekommen. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, also bis zum Tag vor diesem Release, war es, glaube ich, wirklich die Vinyl mit Abstand, die wir am wenigsten erwartet haben, dass sie in unsere Sammlung dazu stößt.
Voll, ja. Ja, absolut. Nein, also ich könnte da eigentlich auch keine andere Antwort geben. Vielleicht noch Utopia und bei mir noch vielleicht Fieber, also die grüne.
Oh ja.
Aber ansonsten, sonst habe ich eigentlich gar nicht so diese, ich weiß nicht, bis jetzt noch nicht diese Platten, da wo ich sage, okay, die sind so schwer zu bekommen oder so selten einfach auch zum Verkauf, dann auch, dass ich die auch besitze, da bin ich quasi noch auf der Jagd, deswegen gehe ich dann da auch, so wie du, mit Blond. Absolut.
Sehr nice. Dann kommen wir zur Frage 15, und zwar zu: Welche Schallplatte in deiner Sammlung hat das früheste Release-Datum und wie ist die Geschichte dazu? Vom lieben Tonkunststube oder Mini-Klangwunder? Also ich weiß nicht, ob das dieselbe Person ist oder ob sie die zusammengestellt haben. Auf jeden Fall, ja. Was ist die älteste Vinyl nach Release-Datum?
Also bei mir ist das, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich gar nicht so spät. Oder, na wie?
Gar nicht so früh?
Die ist, glaube ich, gar nicht so alt. Und zwar 1969. Und zwar von den Bee Gees, Bee Gees Best.
Okay.
Das ist eigentlich relativ kurz und knackig. Und die Geschichte dazu ist, dass die in meinem Regal steht, weil die meinem Vater gehört hat.
Ja, good call.
Also da kann ich tatsächlich eher weniger dazu erzählen. Aber ja, habe ich auch, höre ich jetzt auch eher nicht so an. Ich höre dann einfach die Alben von ihnen. Deswegen, ja, relativ unspektakulär.
Ich könnte jetzt wieder cheaten. Also,
nein, bitte nicht.
Also warte. Ich habe nämlich versucht.
1869.
Mein Ziel war nämlich, dass ich so möglichst wenige Alben doppelt benutze. Also die älteste Vinyl-LP, die ich habe, ist die Beatles-Vinyl, die ich in Frage 1 schon genommen habe.
Mhm.
Aber um noch ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen, hätte ich mich jetzt für die James Bond Vinyl entschieden, wo alle Titelsongs von allen James Bond Filmen drauf sind. Die habe ich mir mal vor 2-3 Jahren gekauft. Und da ist der älteste Song darauf aus dem Jahr 1963. Klar, du hast da jetzt alles bis in die heutige Zeit natürlich dabei, deswegen ist es ein bisschen Cheaten.
Ja, okay. Also das ist ja wirklich, also du bist der Cheater und ich bin der sich nicht entscheiden kann.
Da ist ein
Song drauf, der alt ist und er ist so, ja klar.
Nein, da sind älteste, ganz viele alte drauf. Ich muss sagen, das sind 25 Filme und so von der Chronologie auch die Vinyl, aber ja, ich wollte einfach nicht nochmal dieselbe Vinyl ein zweites Mal nehmen, deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die noch dazu, aber.
Ja, aber hast du nicht auch von den Beatles, also jetzt mal die Beatles beiseite, aber du hast doch auch von Genesis und so Platten, sind die nicht auch älter?
Die sind von meinem Dad, also.
Achso, okay, du hast.
Ich habe die von meinem Dad eigentlich ausgeklammert, weil sonst, glaube ich, würde ich den Überblick komplett verlieren.
ja, voll. Nee. Das ist ja. Das ist okay. Ich habe gemeint, dass du auch welche so in deiner Sammlung hast.
Nee, leider nicht, aber wollte ich auch mal noch nachholen.
Okay.
Ja.
Ja, top. Okay, wunderbar. Dann kann ich ja die nächste Frage stellen. Und zwar. Welche Platte? Oh, haben wir. Ach, du hast den Namen gesagt. Frage 16. Welche Platte hat dich in eine komplett neue Welt entführt und damit dein Leben bereichert?
Ist eine schwierige Frage, weil da wirklich viele Alben in Frage kommen. Ich habe mich jetzt für Dawn FM von The Weeknd entschieden.
Oh, okay.
Weil das war eigentlich das Album, wo ich erst so richtig The Weeknd-Fan wurde. Also ich muss sagen, ich habe angefangen, viel mehr The Weeknd zu hören, als die Promophase zu diesem Album begonnen hat mit Take My Breath, Sacrifice und so weiter. Und deswegen hat das so ein bisschen meinen ganzen Musiktaste auch ein bisschen verändert, dieses Album, weil ich danach absolut in die The Weeknd-Thematik tiefer eingestiegen bin. Ich hatte zwar After Hours davor schon als Vinyl, aber wurde danach erst so richtiger Fan und habe mich viel mehr mit dem Thema und auch generell mit R&B und so viel mehr beschäftigt. Und generell der Sound, das ist einfach so eine eigene Welt, so dieser düstere Pop-Radio-Sound, der dieses Album mit sich bringt, also echt, ja. Ja, eine neue
sehr
Welt.
Sehr, sehr starker Pick. Ja, sehr starker Pick, weil ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, als es rauskam und du warst so, holy shit, du musst das hören, das ist so krass. Also das weiß ich nur ganz genau. Und ich war so, verstehe jetzt irgendwie nicht so, ich hab's gar nicht checkt. Aber ich glaube, das hat sich bei mir jetzt auch verändert, dass ich da ein bisschen mehr offener für so neue Sachen bin. Aber ja, sehr, sehr nicer Pick. Krass. Genau. Also bei mir ist es natürlich so, ich habe mich mal wieder nicht entscheiden können. was ein Wunder. Nein, Spaß. Ich bin aber trotzdem relativ schnell dann, also habe mich dann einfach festgelegt, weil ich mir dachte, die Musikrichtung ist so ein bisschen unterschiedlich zu meiner restlichen Sammlung. Und deswegen hat die auf jeden Fall sehr viel, war das einfach so ein krasses Ding. Und zwar Random Access Memories von Daft Punk. Also ich kannte das Album davor schon, aber als ich mir die auf Platte geholt habe und dann angehört habe, war ich so, wow, krass. Also es war so, es war so komplett anders wie diese Singles teilweise, die man so kennt. Und war richtig blown away von dieser, von diesem Vibe, der da entsteht, von dieser Musik. Und habe dadurch dann auch ein bisschen mehr, diese Musikrichtung einfach ein bisschen mehr entdeckt und generell so den Horizont, was andere Musik angeht, so ein bisschen erweitert. Obwohl das eigentlich ja so ein komplettes, ich glaube, einer der meist gesammelten Alben ist oder LPs ist, die es so gibt.
Aber sehr starker Pick. Ja. Gibt es, glaube ich, jetzt auch eine Anniversary Edition davon, glaube ich?
Ja, die ist aber trash, glaube ich.
Also ich glaube.
Ich glaube, die kostet 50 Euro oder so.
Dafür, dass nur das Cover anders ist.
Ja, nur das Cover ist anders und ich glaube sogar, dass die Ding irgendwie die Hi-Hats oder so sind weg.
Oh.
Das ist richtig komisch. Aber ich weiß nicht, ob das auch diese Anniversary Edition ist oder ob das nochmal eine andere Version ist, aber habe ich mal gehört und das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Aber ein sehr nicer Pick.
Okay.
Dann kommen wir schon zu meiner letzten gestellten Frage und zwar von Moshpit Passion.
Ja genau, sorry, ich habe den Namen tatsächlich vergessen bei der 16, Frage 16 und zwar Sammy Erleben, auch auf YouTube, genau.
Frage 17, welche Platte ist dein Lieblings-Bootleg oder Counterfeit?
Tja, da muss ich tatsächlich auch wieder passen an der Stelle. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bootleg. Bis jetzt auf jeden Fall. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich Channel Orange von Frank Ocean geantwortet. Um das auch ein bisschen zu cheaten.
Selbe Antwort bei mir.
Echt? Ich dachte mir so, mal, wir haben mal die Platte nicht mal.
Ist true. Ich dachte mir so, okay, ich will erwähnen, so, wir haben sie nicht, aber wenn wir uns ein Bootleg aussuchen dürften, dann wäre es wahrscheinlich Channel Orange.
Voll. Ja, mega. Nee, das ist absolut so. Okay. Ja, gut, dann kann man direkt zur nächsten Frage. Und auch zur letzten Frage, oder?
Ja.
Bin ich jetzt richtig? Ja, das ist die letzte Frage. Frage 18. All Killer, No Filler. Auf welchem Album gibt es nur gute Songs? Gestellt von Plattenpanorama. Homepage kann man finden, genau.
Sehr schwierige Frage. Und vor allem, weil ich da wirklich sehr, sehr kritisch war. Ich habe sehr viele Fragen, sehr viele Alben überlegt und bei jedem Album mindestens einen Song gefunden, wo ich dachte, das wäre einer, den könnte man schon skippen. So, ich habe so ich will bloß kurz so die Herangehensweise kurz erläutern. So, ich habe an True von Crow gedacht und dachte, boah, da ist aber schon mal ein Song dabei zwischendurch, den würde ich skippen. Und es sollte sich ja immer auch um Vinyl drehen, weil sonst hätte ich Shindy Dreams gesagt. Das wäre das Album, was keinen Skip für mich hat. Aber da es ja auch eine Vinyl sein muss, habe ich mich jetzt am Ende für The Weeknd After Hours entschieden. Weil wenn du das Album anhörst, dann hast du einfach so eine Reise in so eine andere Welt, wirst du da auch gezogen. Und Dawn FM, finde ich, hat ein, zwei Skips drin. Eigentlich finde ich nur einen Skip, und zwar ist das Tyler, the Creator Feature. Also ich finde den Song jetzt als einzigen nicht so stark. Aber auf After Hours ist kein Skip dabei. Also ich muss sagen, wenn du das auf Vinyl auflegst, dann bist du echt in einem Film. Und ja, wachst erst auf, wenn das Album vorbei ist. Deswegen, mein letzter Pick, After Hours. Auch gerne in der Deluxe Edition, die würde ich mir gerne mal noch auf Vinyl ziehen. Aber ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding von unbezahlbar.
Ja, das ist also sehr starker Pick. Auch wenn ich das Album noch nicht ganz gehört habe, aber ich glaube, ich kann schon verstehen, weil es ist ja auch so, ja, es ist halt einfach, ist mittlerweile schon ein Classic wahrscheinlich, wenn man es bezeichnen kann. Und so wie du es beschrieben hast, ist halt saugeil. Also, kann, ja, ist sehr fresh. Ich baller jetzt auch, muss ich sagen, ähnlich wie du, dass ich sage, okay, weil ich schaue jetzt auch gerade bei Discogs Seite nochmal durch. Weil es ist einfach so, es gibt auch bei unglaublich guten Alben mal einen Song, der halt nicht so, keine Ahnung, mal nicht dem eigenen Geschmack oder so trifft. Und ich finde es ja sogar so lustig, zum Beispiel bei Utopia, wir feiern das Album ja mega und ich finde trotzdem, auf dem Album sind mindestens fast also 5 bis 8 Tracks, die da gar nicht rauf hätten müssen.
Ja, safe.
Für mich. So, und deswegen finde ich das echt schwierig. Und ich kann da tatsächlich auch mehrere Antworten geben, aber ich glaube tatsächlich sogar, ich gehe mit ich wollte zuerst DIY sagen. Also wahrscheinlich, ich gehe sogar mit 2 Platten. Also DIY und oder Yalla von
Genetik. Sehr starker Pick, beide.
Also da würden, also vor allem bei dem zweiten Pick, da würden sich wahrscheinlich manche jetzt die Haare raufen. Vor allem mit so Tracks wie Bitches oder Motel. Ich glaube, die sind für manche ein bisschen, ja, das ist nichts für die so. Habe ich manchmal das Gefühl gehabt, wenn ich den Leuten gezeigt habe. Aber ich finde den, ich finde dieses Album einfach nur nostalgic, einfach weil aus dem Grund, wann wir das gehört haben und auch einfach so, was man da erlebt hat alles. Und deswegen ist es für mich einfach sehr, sehr, also ich kann das Album einfach durchhören, ohne dass ich dann sage, okay, ich skippe jetzt den Track.
Ja, 1000%. Also es ist ein sehr relatable Pick. Ich habe an Yalla gar nicht gedacht. Ich habe auch an DIY gedacht, aber ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde wahrscheinlich das Trettmann-Album über DIY nehmen und deswegen, und selbst da glaube ich, wird es vielleicht mal einen Skip zwischendurch geben, wenn ich jetzt sehr, sehr streng bin. Deswegen, ja, aber 2 sehr starke Picks. Sehr relatable.
Ja, man hätte jetzt auch so, ja, danke. Also, man hätte natürlich jetzt auch wieder, also gar nicht falsch verstehen, dass jetzt das eine bessere Platte ist wie andere Sachen, aber ich wollte mich jetzt auch nicht dauerhaft wiederholen, weil ich glaube, sowas wie Good Kid, Mad City oder so hätte man natürlich auch reinpacken können.
Safe.
Also obwohl da ist halt, da ist dieses eine, wie heißt es, Poetic Justice?
Mit dem lieben Drake.
deswegen, ja, schwierig. Auch wenn das Album an sich besser ist, auf jeden Fall, klar. Aber genau, das war nicht die Frage.
Cool.
Okay. Ja, ich glaube, wir sind jetzt halt quasi schon durch. Mich hat es echt gewundert, dass wir so fast hier gesprintet sind.
Aber ich finde gar nicht so schlimm schnell. Also ich finde, so, mich hat es auch überrascht, wie schnell. Aber wir haben es jetzt nicht irgendwie künstlich schneller gemacht oder mit Absicht, sondern es war einfach so dieser Flow. Und wo wir hängen geblieben sind, haben wir ein bisschen länger drüber geredet. Also ja, finde ich ein echt schönes Projekt und ich hoffe natürlich, dass es das jährlich geben wird. Vielleicht können wir uns ja auch mal irgendwie so ein Projekt in die Richtung überlegen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung, vor allem wenn da wirklich die verschiedenen Content-Creator, sei es YouTube, sei es Podcast, sei es Blog, einfach alle so zusammenkommen und da ein bisschen was zusammen starten. Also vielen Dank nochmal an den Timo von Vinyl und, dass er uns auch gefragt hat, dass wir eine Frage einreichen dürfen. Hat uns unfassbar gefreut.
Kann ich nur so bestätigen und genauso zurückgeben. War ein inneres Blumenpflücken mal wieder.
Ein inneres Blumenpflücken.
Okay, ja, was bleibt es genau zu sagen? Genau, das Gewinnspiel, also der Gewinner wurde dann schon kontaktiert von dem Gewinnspiel von letzter Woche, da wo das aufgelöst worden ist. Ansonsten folgt dann auf Insta natürlich noch weiter. Es gibt jetzt Wahrscheinlich die nächste Zeit ja einiges so an Content hin und wieder mal.
Ja.
Paar Reels und einfach so Infos über Künstler, einfach so Musik. Und genau, folgt uns da gerne. 5 Sterne auf Spotify, sofort geben. Und ja, dann bleibt uns eigentlich nichts mehr weiter zu sagen, oder Max? Willst du noch was sagen?
Nee, nichts anderes. Wir wünschen euch, die Folge kommt ja an Ostern raus. Wenn ihr Ostern feiert, dann ein schönes Osterfest. Ansonsten stimmt, einfach einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge euch gebt. Ja.
Genau, und damit ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.